Belvedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes sind zurück, wie ihr das gewohnt seid. Für alle, die bei Steady mit dabei sind, die uns supporten, schon mittags und für alle anderen dann eben am Abend. Und wer ist auch mit dabei? Bernd Schwickerath.
Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört, meine Stimme ist ein bisschen ramponiert und der Fetzer hat hier gleich seine Profi-Radio-Fernsehstimme. Also seht's mir nach.
Hast du gestern kommentiert und hattest eine kritische Regelfrage zu klären oder was? So wie deine Stimme ist. So hört sie sich an. Also,
du hast, ich habe nicht kommentiert, nämlich immer kritische Regelfragen
zu beantworten. 8-9 hast du kommentiert, so hörst du dich an. Ja. Ne? Und dann hinterher noch ein zweites Spiel, das ging dann nur 7-6 aus.
Ist doch schön, aber reden wir direkt mal über die Szene, weil für mich ist das ein reguläres Tor. Für dich nicht?
Also ist ja immer die Frage, was sagt die Regel? Und die Regel sagt tatsächlich, also wir reden über die Situation im Spiel zwischen München und Bremerhaven zum 2-2. Veit Oswald wird gefoult von Andy Mealy, bringt die Scheibe nach vorne, ist im Angriffsdrittel und will dann passen. Und Emminger hält seinen Schläger rein, fälscht die Scheibe ab oder lenkt die Scheibe ab und die geht dann ins leere Tor, weil Niederberger halt schon rausgegangen war bei angezeigter Strafe. Die Schiedsrichter haben es gegeben, haben sich lange beratschlagt und haben dann auch weiterhin darauf entschieden, dass es ein korrektes Tor war. Im Nachgang ist aber rausgekommen, die Regel besagt eben, wenn der Spieler des Teams, das die Strafe bekommt, die Scheibe wirklich so ablenkt, dass sie entscheidend dann die Richtung ändert, dann ist es ein Eingriff ins Spiel. Er hat zwar keinen Puckbesitz gehabt, aber es ist ein Eingriff ins Spiel und deswegen darf das Tor nicht zählen. Ich hatte die Regel so auch nicht parat. Ich dachte auch, in dem Fall muss der Spieler des Teams, das die Strafe bekommt, eben wirklich auch Kontrolle haben, wie immer.
Genau, aber wo steht das denn bitte, dass er den nicht so abfälschen darf? Weil ich habe mir gerade extra die Regel nochmal rausgesucht. Zugegeben, ich habe das aus diesem IHF-Rulebook, aber das ist ja das, nachdem die DEL spielt. Und dort ist der Satz, when the team to be penalized gains control of the puck. Und das ist doch kein Control of the puck, weil gucken wir doch mal andersrum. Stell dir mal vor, der Pass kommt in die Mitte, ein Bremerhavener fälscht den so ab, was meiner Meinung nach keine Kontrolle ist. Der landet bei einem Münchner auf dem Schläger, der schießt direkt den Puck ins Tor. Dann hätten die Münchner gesagt, ah nee, okay, Entschuldigung, das Tor darf nicht zählen, weil der war ja dran, weiß ich nicht. Also für mich war das kein Control of the Puck, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ist auch das IHF-Rulebook. Vielleicht ist es bei der DL anders.
Es war eben, es ist kein Control of the Puck, aber ich habe das bekommen in der im Rulebook in der Section 10 hinten raus dann noch Gameflow. Und da ist es dann noch einmal aufgeführt, ja, beim Thema Gameflow. Und das ist eigentlich das, was für mich dann so unter dem Strich, wenn wir bei Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes sind, so ein bisschen der Flop ist. Erstens natürlich, also kenne ich diese Regel und jetzt merke ich mir sie bis in Ewigkeit und werde sie nie wieder brauchen, weil das nie wieder so passiert, ne? Genau so. Ne? Aber mich nervt es halt dann zu kommentieren und dann, also ich habe es in dem Fall wirklich nicht gewusst. Ich wusste, dass sie sich nicht im Video anschauen dürfen, ne? Weil es gibt ja bestimmte Situationen, die du überprüfen darfst beim Tor im Video und die gehört dann nicht dazu, wo ich auch sag, das könnte man ändern, weil das komplett. Ist ein Blick aufs Video und unterm Strich haben wir die Schiedsrichter, ja da, genau, ne? Die Schiedsrichter müssen ja nicht gesehen haben, dass Emminger den Puck eben abgelenkt hat, weil sonst hätten sie die Regel hoffentlich parat gehabt und hätten gesagt, okay, das ist kein korrektes Tor. Insofern müssen sie ja nur überprüfen, hat Emminger den Puck abgelenkt. Und wenn sie das dann im Video sehen, mit einer Wiederholung, dann geben sie das Tor nicht. Ne? Aber sie dürfen sich in dem Fall halt das Video nicht anschauen. Das ist das, was mich stört. Und das Zweite, was mich stört, ist, dass ich natürlich dann auch das Rulebook da habe, digital, und dann muss ich einfach mit entweder deflected oder delayed penalty oder irgendwie so mit so einem Begriff muss ich da irgendwie auf den Abschnitt kommen, wo ich das dann auch nachlesen kann. Und das habe ich dann gestern nicht geschafft. Und das, klar, ist es in der Live-Situation dann auch blöd und das nervt mich dann, dass das Rulebook da diese Regeln nicht so erklärt, dass sie jeder findet.
Also wie gesagt, ich habe ja gerade extra nachgeguckt in dem Regelbuch beim Thema Strafen und ich finde, da muss es doch schon klar geregelt sein, dass es irgendwo nochmal einen Zusatzartikel gibt, ist doch in dem Moment Quatsch. Aber gut, für mich ist es trotzdem reguläres Tor, auch wenn die Regel anscheinend erweitert wurde und das keins ist, aber...
Wie kannst du sagen, dass es für dich... Das reicht in dem Fall, nein, wenn das Tor... Ich habe es dir doch jetzt gerade gesagt. Wenn
ich weiß, aber ist mir egal.
Wenn die Scheibe ins Tor reingeht, dann musst du keine Kontrolle haben als Spieler einer Mannschaft, die Strafe bekommt, sondern du musst sie so, wenn du sie so ablenkst wie in dem Fall, dann ist es kein korrektes Tor, steht so in den Regeln. Beziehungsweise ja, im Regelanhang. Und
findest du bekloppt. Ich bleibe bei meiner Meinung. Okay. Die kannst du mir hier auch nicht nehmen, Kollege.
Nein, Meinung ist ja okay, aber.
Das würde man ja wohl noch sagen dürfen.
Ja, okay. Darf man sagen, ja.
Okay. Ja, aber darf ja gar nichts mehr sagen. Aber das darf ich noch sagen. Das ist schon mal klar.
Lass uns bei dem Spiel bleiben, weil ich war im Stadion, deswegen so ein paar Gedanken. Also top würde ich auf jeden Fall da bei Bremerhaven. Insgesamt haben die halt einfach beide Spiele gewonnen, ne? Und das, obwohl sie echt Verletzungsprobleme in der Defensive haben. Ihr bester Offensivverteidiger Brugge sah raus, ist seit der Champions Hockey League. Mihai Werlec wieder Verteidiger gespielt hat. Nico Kremmer ist dann reingerückt in die Jeglic-Urbans-Reihe. Wer macht wichtige Tore? Natürlich in den beiden Spielen. Jeglic macht den Game-Winner am Freitag gegen Schwenningen. Urbas macht diesen Tipp zum 3:2 dann gestern gegen München nach Vorlage von Jeglic. Okay, aber einfach insgesamt so als Mannschaft, wie die wieder agiert haben, wie dann Werlec einfach ohne zu meckern und zu murren einfach in die Verteidigung geht, wie dann Kremmer aufrückt und wie die auch, ja, wie die sich reinkämpfen können in Spiele, auch wenn München vielleicht da die besseren Chancen gehabt hat. Und einen Spieler würde ich dann auch nochmal rausheben, der so stellvertretend vielleicht für das neue Bremerhaven stehen könnte. Bennett Rosmi, der mir in der Champions Hockey League schon sehr, sehr gut gefallen hat, ja. Und der jetzt wieder, also den Game Winner gestern geschossen gegen München und ist halt einfach in der Reihe mit Mealy und Yard, spielt da Top 6, spielt auch zweites Powerplay. Ist einer, der vor dem Tor gut arbeitet, ist einer, der topfit ist, also mit die besten Fitnesswerte gehabt im Sommer und der jetzt versucht, einfach seine Chance in der DEL zu nutzen beim dritten Club, ne? Berlin, Düsseldorf und jetzt eben Bremerhaven.
Neu ist ein guter Spieler, absolut. Also da haben die Bremerhavener sich einen guten Mann geholt, zumal der auch noch jung ist. Ich gehe aber kurz noch auf einen anderen Top bei Bremerhaven ein, denn wir müssen natürlich schon wieder über Herrn Gudlewskis reden. Also nach zwei Spielen steht er jetzt schon wieder bei 94,4% Fangquote und hat 4,5 Tore weniger kassiert, als er statistisch hätte kassieren müssen. Und ja, wir reden oft darüber, Bremerhaven, die Ergebnisse sehen eigentlich häufig besser aus als die Mannschaft, die spielt. Aber das ist ja dann irgendwie kein Ausreißer nach oben in irgendeinem Spiel, sondern wenn deine Torhüter konstant so gut sind, dass sie mehr halten, als sie müssten, und deine Offensive ist so konstant gut, dass sie mehr Tore schießt, als sie müsste, dann ist es halt auch kein Zufall mehr, ne?
Ja, hält Alleingänge, hält ein Penalty jetzt da gestern, hält schon gegen Schwenningen am Freitag stark. In der Champions Hockey League haben sich er und Hungerecker ja abgewechselt, aber das ist die Nummer 1 und das ist nicht zu Unrecht dann einfach der Torwart des Jahres der letzten beiden Jahre, Christas Gudlewskis. Ein Gedanke noch zu München. Ein Spieler würde ich darauf, also erstens, die Mannschaft macht mehr Spaß als in der vergangenen Saison, absolut. Also das ist, ist nicht so schwer, aber deutlich mehr Spaß. Also die ist auch, die Mannschaft ist gut. Philipp Sinn, U23-Spieler, der ja schon mal vor zwei Jahren zwei DL-Spiele für München gemacht hat, jetzt wieder zurück ist, nachdem er in Salzburg war. Achtet auf den, wenn eure Mannschaft gegen München spielt oder wenn ihr München mal schaut, mit seinen 21 Jahren wirklich, cooler Verteidiger, der schon U20-Weltmeisterschaft auch für Deutschland gespielt, aber das ist einer, der jetzt da voll in der Rotation drin ist, der auch Unterzahl gestern gespielt hat und natürlich immer verbunden mit der Frage, wann schafft es wieder ein Akademiespieler in München, sich wirklich zu etablieren in der Mannschaft, ne? Also die jetzt etabliert sind Kastner und Daubner, und die sind da beide um die 30 und die nächsten Kandidaten sind halt aktuell Oswald, Sinn und Kräning, und mal schauen, wer es dann schafft, mit 25, 26, 27 vielleicht auch noch in München zu spielen.
Ja, ich komme zum ersten Flop und das ist was ganz Persönliches. Mir geht der Magenta-Stream so auf die Nerven. Also ich weiß, du brauchst nicht mit deinen Arbeitgeber lästern. Aber ich meine für mich persönlich, ne? Ich konnte ja in den letzten Jahren so gut wie nie mal die Konferenz gucken und mal nie entspannt DEL gucken, weil ich halt immer die DEG berichten musste. Jetzt hatte ich das Glück, die DEL 2 beginnt erst am kommenden Wochenende. Ich dachte also, Freitagabend, perfekt. Ich setze mich aufs Sofa, ich genieße einfach den DEL-Start, muss nicht schreiben, kann einfach ganz normal entspannt gucken und dann läuft dieser Scheiß-Stream nicht. Ich habe irgendwie die Vorberichte ein paar Minuten gucken können, dann war er weg und kam Ende des ersten Drittels wieder. Und jetzt mal auch fernab meines persönlichen Schicksals, also jetzt mal ernsthaft, erster Spieltag, da ziehst du vielleicht immer so ein paar Leute an, Leute haben echt wieder Bock auf Eishockey und dann funktioniert der Stream nicht für irgendwie mehr als eine halbe Stunde. Das ist schon extrem scheiße.
Ich glaube, das war einfach Karma, weil du klare Regeldinge einfach nicht akzeptierst und das war die Bestrafung.
Du wusstest, dass ich am Sonntag was falsch sehen werde. Ja, genau. Dachte ich mir auch so. Aber kommen wir mal zu einem echten Flop, zu einem sportlichen Flop. Ja, wir müssen natürlich über Frankfurt reden. Also gestern in Straubing, okay, kann man verlieren. Wobei sie da, ich fand im letzten Drittel, wo du dann denkst, komm, jetzt legt ihr zurück, ihr habt schon den ersten Spieltag verkackt, da müsst ihr mal ein bisschen Push geben. Da kam sehr, sehr wenig, aber wir müssen natürlich über den Freitag reden. 1:9 am ersten Spieltag. Und ich habe mir hier mal aufgeschrieben, wie sieht es dann aus wie ein abgeschlagener Tabellenletzter am vorletzten Spieltag, wo es um nichts mehr geht. Also, dass du gerade am Ende des zweiten Drittels, wo du gerade das 0:7 kassiert hast, dann einfach gar nicht mehr mitspielst und drei Wolfsburger, also ein 3:0 des Gegners zulässt und dann noch das 0:8 kassierst. Also, das waren wirklich Auflösungserscheinungen. Und ich finde auch, die Goalies haben viele Leute darüber geredet, dass das ein Problem werden kann in Frankfurt. Klar, wir wollen jetzt nicht für die ganze Okinora-Geschichte auspacken, aber Brenner und Pankowski sind für mich kein Duo, mit dem du in der DEL wirklich langfristig Erfolg haben kannst. Und die sahen auch nicht gut aus. Natürlich, sie wurden auch wirklich im Stich gelassen von den Kollegen. Wir können auch darüber reden, dass die kompletten Vorderleute an diesem Wochenende auf 38% Schussanteil bei 5 gegen 5 kommen. Das heißt, die stehen fast nur hinten drin. Aber gerade am Anfang von dem Wolfsburg-Spiel kam auch gar nicht so viel aufs Tor und da war irgendwie auch gefühlt jeder Schuss drin. Also das ist auf allen Ebenen sehr besorgniserregend, wie Frankfurt in die Saison gestartet ist.
Ja, und dazu muss ja die Mannschaft erstmal wieder so eine Identität finden. Ja, das war jetzt jahrelang natürlich schon auch das Duo Rowney-Bock, dass es so jetzt nicht mehr gibt, weil Bock eben gegangen ist im Sommer und jetzt bei den Kölner Haien spielt. Und für mich ist die Mannschaft echt auch auf dem Feld nicht greifbar. Ja, Torwart, ja. Mal schauen, ob die sich steigern oder ob da noch was passiert. Aber also das ist für mich eine Mannschaft, die noch keinen, die einfach nicht, die in den letzten Jahren schon irgendwie schwer greifbar war und jetzt einfach noch schwerer greifbar geworden ist. Und also sagt sich leicht von unserer Seite jetzt, aber du darfst einfach am ersten Spieltag in der Liga nicht 1-9 verlieren. Nee. Ja, also egal, ob du jetzt Aufsteiger bist oder ob du Verletzungsprobleme hast oder sonst was, dann musst du dich so zusammenraufen, dass es halt nur 4 oder 5 sind oder irgendwie was. Ne? Ich weiß, das ist jetzt sehr flapsig formuliert, aber
vorne zu rennen, ja, wenn du gerade schon das 0-6, 0-7 kassiert hast. Aber ich meine, wer Tore kassiert, dann muss so eine Mannschaft gehen, welche geschossen hat. Das ist Wolfsburg. Was sagen wir dazu, Herr Fetzer? Guter Start, oder?
Ja, wir könnten jetzt insgesamt einfach sagen, ja, top an diesem Wochenende sind Wolfsburg 6 Punkte, Berlin 6 Punkte, Mannheim 6 Punkte und Bremerhaven, über die wir schon gesprochen haben. Aber wir wollen natürlich so ein bisschen schauen, was ist wirklich top bei diesen Mannschaften und Einzelspieler da rausgreifen. Und ja, 14 Tore, 6 Punkte und eben dann Schupani 4+2, Lambert 2+3, Korbert 3 Tore, eine Vorlage. Also einfach Einzelspieler, die natürlich herausstechen und die schon mal diesem ersten Wochenende schönen Stempel aufgedrückt haben.
Und die gibt's natürlich auch in Berlin, denn die Berliner haben auch schon wieder 13 Tore geschossen. Gut, das, ne, Dresden rechnen wir jetzt natürlich mal dazu. Und auch da wieder eins, wie Ronning aussieht. Also als hätte die Saison gar nicht geendet. Der macht einfach so weiter. 3 Tore, eine Vorlage schon wieder. Andi Eder, 2 Tore, 2 Vorlagen. 9 verschiedene Torschützen an 2 Spielen. Ich sag dir, es wird manche Mannschaften geben, die haben wahrscheinlich bis zur Deutschlandcup-Pause keine 9 verschiedene Torschützen. Die Berliner haben das nach dem 2. Spieltag. Und natürlich, was schon ein bisschen witzig ist, oder? Die spielen in Köln und machen einfach schon wieder 7 Tore. Das heißt, du hast jetzt 4 Spiele in Folge gegen eine Mannschaft 7 Tore geschossen. Und das eben nicht gegen den Ab- oder Aufsteiger, sondern gegen die Mannschaft, die vergangene Saison im Finale war, auch noch dieses Jahr hohe Ansprüche hat.
Ja, und dann sind wir bei Köln an dem Wochenende natürlich mit 2 sehr starken Gegnern, aber schon beim Flop als Vizemeister eben beide Spiele verloren gegen München zu Hause. Und eben dann jetzt das 2. auch gegen Berlin. Ist natürlich ein undankbares Auftaktwochenende. Ja. Allerdings, also 2 Heimspiele, aber dann halt 2 Brocken. Andererseits ist natürlich eigentlich, wenn du einen davon putzt oder wenn du vielleicht sogar beide gewinnst, kannst du sagen, das ist eine absolute Initialzündung für deine Saison. Jetzt haben wir vor voller Hütte gegen Top-Mannschaften, aber in dem Fall sind es halt dann 0 Punkte, obwohl ich insgesamt die Kölner Haie da schon auch wieder mindestens Top 6, wenn nicht mehr, auf dem Zettel.
Ja, die hatten ja auch gute Phasen. Die haben zum Beispiel im ersten Drittel echt stark gespielt gegen Berlin, muss man sagen. Und dann haben sie auch diese schnellen drei Tore geschossen. Aber du kassierst halt auch 2x3 schnell. Einmal dann also von 3-1 auf 3-3 im zweiten Drittel und dann Anfang des letzten Drittels. Wie kann man denn in der ersten Minute innerhalb von, was waren es, 35 Sekunden 3 Tore kassieren? Also ja, Berlin, alles klar. Aber du kannst doch nicht zu Hause im letzten Drittel, wo du das erste Spiel schon verloren hast und jetzt noch was reißen musst und es steht unentschieden, kannst doch nicht 35 Sekunden später 3-6 zurückliegen. Aber wir müssen ja auch über die Torhüter reden, oder? Ich meine, wir haben auch schon gesagt, die Haie haben sich stark verstärkt, gerade wenn wir mal so die Defensive sehen, mit den Finnen, die geholt haben. Aber die Torhüter haben alle gesagt, Hudacek könnte wehtun. Ja, Brückmann, solider Mann. Ancicka ist irgendwie, ja, hat natürlich letztes Jahr Pech gehabt mit einer Verletzung und kann theoretisch auch mehr. Aber auch da weiß ich nicht, ob das wirklich ein Torwart-Duo ist, mit dem du ganz oben anklopfen kannst.
Das
erste Wochenende sah auf jeden Fall nicht so aus.
Das müssen wir verfolgen, wie groß der Faktor Hudacek da einfach war in der vergangenen Saison, aber vielleicht dann auch über manche Sachen hinweg getäuscht hat. Aber ja, grundsätzlich würde ich ja doch sagen, dass die Kölner Haie auch in der vergangenen Saison, nehmen wir mal den letzten Eindruck, also die letzten 3 Spiele weg, einfach vom System her schon einen Schritt nach vorne gemacht hatten und eigentlich ja ja, dann doch kontrollierter spielen. Also noch einmal, das waren jetzt zwei sehr starke Gegner, also München, Berlin, so mit den frühen Eindrücken der Saison, Top-4-Teams, und du hast beide Spiele verloren, hattest gute Phasen, insofern muss man, glaube ich, bei Köln einfach auch noch ein bisschen warten, wie sie der restliche September oder Oktober auch noch läuft, bis zur Deutschlandcup-Pause.
Reden wir dafür mal über zwei sehr gute Torhüter an dem Wochenende, also über Gudeskis haben wir schon gesprochen, aber noch zwei weitere, Hildebrand, waren auch echt wieder heiße Paraden, weil direkt am Anfang auch beim Köln-Spiel insgesamt jetzt auch schon wieder mehr als drei Tore nicht kassiert hätte kassieren können oder müssen. Franz Repp, auch ganz nett, ne? Ein Debüt mit Shutout, weil ich meine, da ist natürlich auch ein bisschen Druck drauf, ne? Du hattest vorher da Tiefensee, den die Fans sehr gern gemocht haben, dann kommst du da als einer, der schon Nationalmannschaft gespielt hat oder im erweiterten Kader ist und dann zu einem Top-Team, und da ist der Druck natürlich schon da, und dann machst du erstmal dein Debüt mit dem Shutout, nett.
Ja, und dazu Hildebrand, hast du schon angesprochen, auch die Statistiken. Über drei Tore, Goal saved above expected. Ja. Und
Schütz könnten wir noch erwähnen bei Mannheim. Auch nett. Ja. Auch ein gutes Debüt, würde ich sagen, oder?
Ja, ich wäre besser gewesen, wenn er nach 6 Sekunden schon getroffen hätte.
Ja, hat ein bisschen Zeit gelassen, fand ich auch.
Also 8 Sekunden ist schon. Ja. Aber also kann man auch nicht damit rechnen, dass der Schütz so schnell ist. Ne?
Vor allem hat er auch noch nie Tore gegen Haukeland geschossen. Gerade letzte Saison nicht. Deswegen. Aber ich meine, war natürlich auch krass. Wie oft ist er allein aufs Tor zugelaufen in dem einen Spiel? 4 Mal oder sowas? Ich meine, der Vater hat 2 gemacht, ist schon mal gut, aber der hätte auch noch mehr machen können.
Ja.
Ne?
Insgesamt 3 Tore, und ja, jetzt haben wir über ein paar Teams gesprochen, wo man vielleicht damit hätte rechnen können, dass die mit 2 Siegen starten oder mit 6 Punkten starten. Wolfsburg für mich dann so, vor allem in der Deutlichkeit, dann am überraschendsten von den 4 Mannschaften, die eben jetzt 6 Punkte haben. Wolfsburg, Berlin, Mannheim, Bremerhaven. Ich würde noch Iserlohn zumindest nochmal erwähnen, weil 4 Punkte, ja, als eine Mannschaft, die möglicherweise dann doch auch wieder gegen den Abstieg kämpfen muss. Sieg in Ingolstadt zum Auftakt und dann eben nach Shootout verloren gegen Schwenningen. Das ist auch ein ordentlicher bis guter Start in die Saison.
Total. Sonst haben wir nichts mehr aus der DEL, ne? Sind wir hier durch, oder?
Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir gehen in die internationalen Ligen, durch die du dich durchgefressen hast.
Ja, was heißt durchgefressen? Ich habe so ein paar Zahlen gelesen. Also, wo fangen wir denn mal mit an? Schweiz. Machen wir mal top. Erstmal Toni Söderholm, okay. Fangen wir mal an. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das halt mitbekommen habt. Der ist ja in seine Heimat gewechselt, also nicht komplett in die Heimat nach Helsinki, aber zum TPS Turku, ja auch ein ganz großer Verein der finnischen Eishockey-Geschichte, der in den letzten Jahren aber nicht so viel gerissen hat. Jetzt ist der Toni da. Und was sagen wir denn dazu? 3 Spiele, 3 Siege, Tabellenführer. Tja.
Ja, so kannst du mal starten, und vielleicht, es wäre mir auch zu wünschen, dass es dann in der Heimat jetzt besser läuft als zuletzt in München, und dass auch die Trainerkarriere wieder Fahrt aufnimmt. Und das sieht zumindest nach den ersten Spielen so aus.
Absolut. Dann Flop haben wir aus Tschechien einen, Litvinov, alles verloren. Ich meine, ist jetzt keine absolute Top-Mannschaft, aber nach 3 Spielen 0 Punkte, am Wochenende nicht mal ein Tor gemacht. Puh, nicht so doll. Also das hat sogar Frankfurt geschafft.
Und in der Schweiz, Davos und Zürich perfekt gestartet, beide so ja fast 2-stellig plus schon bei Toren oder rund 2-stellig plus bei Toren. Zürich war ich tatsächlich in der Champions Hockey League, ein, zwei Spiele komplett gesehen von denen, also 1 kommentiert und noch weiteres gesehen. War ich so ein bisschen ja überrascht, wie die gespielt haben. Haben ja auch verloren gegen Bremerhaven, haben da auch eine Führung hergegeben. Man muss halt auch sagen, will jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber auch Berlin hat in der Champions Hockey Liga nicht so wirklich gut gespielt, und dann geht die Saison los und dann ziehen die ab. Also das ist immer so, diese CHL-Spiele da noch im August, weiß nicht, ob man deren Wert zu hoch hängen sollte.
Ja, absolut. Dann gucken wir mal in die NHL zum Abschluss. Jetzt haben wir jetzt nicht so die Riesenthemen, aber zumindest mal so ein bisschen diesen Trade-Gossip, der so angeheizt wird. Das war ja jahrelang gerade bei Topspielern eigentlich überhaupt nicht, hatten oder jahrzehntelang. Und jetzt, Connor McDavid wird in einer Rede vom Premierminister erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ist auf Social Media ziemlich abgegangen. Also er hat da so eine Rede gehalten nach dem Motto, ja, wir haben Probleme in diesem Land. Und dann hat er das aber so umgesetzt, so ja, weil McDavid noch nicht verlängert hat. Und hat dann so ein bisschen was erzählt. Und ich meine, stellt euch das mal hier irgendwie vor, Kanzler oder Kanzlerin steht dann hier und unterhält sich darüber, dass irgendein Fußballspieler, so müsste man es ja vergleichen, dann irgendwie seinen Vertrag noch nicht verlängert hat, als großes Problem des Landes und so. Und ich, klar, war natürlich alles lustig gemeint, aber da sieht man mal, was das da für Kreise zieht, diese McDavid-Verlängerung oder eben Nicht-Verlängerung. Und dann die Meldung über Herrn Kaprizov, der ja in Minnesota ein angeblich Riesenangebot bekommen hat, über 16 Millionen Dollar im Jahr. Dann wäre Kollege Dreiser nämlich schon mal wieder nicht der bestbezahlte Spieler der Welt. Und der hat es abgelehnt. Und da fragt man sich natürlich, will der vielleicht auch wechseln? Erleben wir gerade in der NHL das, was wir auch in der NBA seit Jahren erleben, dass halt Topstars nur kurz verlängern für ganz viel Geld, aber dann vielleicht 1-2 Jahre später schon wieder zum nächsten Verein wechseln? wäre ja ganz nett. Also klar, ich brauche jetzt nicht alle 5 Minuten den Wechsel, aber in der NHL immer mit diesem Jahr, der verlängert für 8 Jahre und so, ist ja auch manchmal ein bisschen drisch. Ne?
Ja, wäre das nicht sogar das größte Volumen eines Vertrages überhaupt gewesen?
Ja, 128 jetzt? Millionen hätte er bekommen.
Genau.
Wobei, hat nicht Shea Weber damals mehr gehabt, aber das war ja noch so ein 14-Jahres-Vertrag.
Ja, aber ich habe irgendwie, Ovechkin habe ich noch gelesen dazu. Also was ja,
das insgesamt, 13,
genau, längere Laufzeit war damals noch erlaubt, aber klar, also der Vertrag sieht gut aus. Andererseits muss ich halt auch sagen, damit bindest du dich halt an die Minnesota Wilds.
Absolut.
Und vielleicht wäre halt 4 oder 5 für 12 Millionen oder 13 Millionen und dann nochmal die Möglichkeit, nochmal ein paar Jahre woanders zu spielen, wenn es halt nicht läuft bei den Wild.
Ja, ist ja auch eine Überlegung wert. Wenn es weiter so steigt, dann kann er ja in 3 Jahren vielleicht für noch mehr Geld unterschreiben.
Ja, genau. Aber ja, auf jeden Fall interessant, dass es sowas gibt, ne, jetzt aktuell, weil das vor ein paar Jahren hätte man sich das bei so einem Spieler nicht vorstellen können. Das ist jetzt auch kein, also ist natürlich ein High-End-Spieler, aber jetzt nicht so der absolute Top-5-Superstar in der Liga. Wie zum Beispiel McDavid, da noch ein Gedanke von mir dazu, beziehungsweise eine Frage. Könntest du dir vorstellen, dass der tatsächlich wechselt? Also, dass der tatsächlich nicht in Edmonton verlängert?
Also, ich glaube, dass er schon noch verlängert, aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich langfristig verlängert, weil vielleicht, ich meine, guck dir an, wen haben die jetzt zum Tor verpflichtet? Genau niemanden. Und ich kann mir vorstellen, dass er da schon ein bisschen angepisst ist. Und ich würde mir vorstellen, dass er sagt, komm, ich mache es nochmal 1-2 Jahre, die gebe ich euch jetzt nochmal und die gebe ich auch mir, weil das Team ja schon gut ist, weil ich umsonst 2-mal in Folge im Finale und 3 Saison verlängert und Bouchard und sowas. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass er sagt, okay, 2-3 Jahre gebe ich euch noch und wenn dann hier nichts passiert ist, dann suche ich mein Glück woanders und dann suche ich da noch mehr Geld.
Am 15. Oktober ist Carter Hart verfügbar. Ich will das fast jetzt nicht zu weit aufmachen oder gar nicht aufmachen, aber ich sag bloß, dass...
Also ja, würde mich auch nicht wundern. Ja. Aber wir müssen doch einen anderen Torwart reden, auch wieder selber Verein sogar wie Hart ursprünglich, nämlich Ivan Fedotov. Ihr erinnert euch, die große Geschichte, war der Star in Russland, war der Torwart von der Olympiamannschaft, die Gold geholt hat, ne? Oder war der jetzt nicht sogar... Egal, er war aber auf jeden Fall Nationaltorwart und Olympiatorwart und ein Star in Russland. Und er war ja dann gedraftet von der Philadelphia, sollte rüberkommen. Und was haben die Russen gemacht? Nö, du musst hier Militärdienst leisten. Ist er doch da irgendwie nach Sibirien gekommen, konnte nicht wechseln. Die IHF hat die KHL verklagt, oder was heißt verklagt, aber verurteilt zu der höchsten Geldstrafe ever und sowas. Ja, und dann ist er jetzt doch rübergekommen. Aber irgendwie der Stern ist ziemlich gesunken. Gestern ist er nämlich getradet worden nach Columbus für jetzt nicht unbedingt den allergeilsten Gegenwert. Und wenn wir mal gucken, der Kollege hat bisher 29 Spiele in seiner NHL-Karriere gemacht, hat nur 6 davon gewonnen. Gut, Philly war auch scheiße, aber trotzdem auch seine Zahlen, ne? Fast 3,5 Gegentore pro Spiel, deutlich, deutlich unter 90% Fangquote. Also so ein bisschen der Hype Ivan Fedotov ist ein bisschen weg. Also eher ein Flop, finde ich, an diesem Wochenende.
Aber also du hast recht mit Olympia, ne? 2022, als Finnland Olympiasieger wurde. Silber geholt und 6 Spiele, 94,3% die Fangquote. Ja. Da war auch in der KHL Champion mit Moskau und Torwart des Jahres und im All-Star-Team.
Aber du hast noch einen Top-Torwart aus der NHL. Ein schönes Anekdötchen. Da gab es ein schönes Bild zu übrigens.
Aber ich dachte, du machst einen Riesenfehler, weil du gesagt hast, jetzt haben wir noch einen Torwart. Und dann dachte ich, du sprichst jetzt über den wir jetzt gleich sprechen. Und dann hätte ich gesagt, ja, das ist schon wieder einfach falsch. Wir müssen noch mit einer schönen Geschichte hinten rausgehen. Und dann sprichst du über Fedotov. Und jetzt kann ich oder können wir noch über Marc-André Fleury sprechen, der nochmal einen Tryout-Vertrag unterschreibt, in hohem Alter. Natürlich so ein kleiner Trick, dass er nochmal bei den Pittsburgh Penguins unterschreibt und nochmal ein Preseason-Spiel, ein Testspiel machen kann. Ein Drittel wird er spielen gegen die Columbus Blue Jackets.
Gegen Fedotov dann wahrscheinlich.
Und das ist ja so eine Geschichte, die gibt es öfter, dass so Franchise-Spieler dann nochmal für einen Tag unterschreiben, um dann eben die Karriere bei diesem Team zu beenden, wenn sie zwischenzeitlich woanders waren, wie es eben bei Fleury der Fall war. Jetzt spielt er sogar nochmal ein Drittel. Ja, 3-mal Stanley Cup gewonnen mit den Pittsburgh Penguins, 13 Jahre dort gespielt, Nummer 1 gedraftet 2003, dann natürlich weitergezogen, auch noch erfolgreich gespielt, dabei bei Vegas, dann war er in Chicago, dann zuletzt bei den Minnesota Wild. 18 Saisons mit mindestens einem Playoff-Spiel, das ist Rekord. Und eigentlich wollte er seine Karriere als Weltmeister beenden, zusammen mit Sidney Crosby, ist schiefgegangen. Dann
kamen die Dänen.
Genau, dann kamen die Dänen im Viertelfinale ausgeschieden, wobei man auch sagen muss, Fleury hat da ja gar nicht gespielt. Der hat 3 Spiele gemacht bei diesem Turnier, 94,4% Fangquote. Also der hat eigentlich seinen Teil beigetragen. Binnington hat ja gehalten gegen die Dänen und auch der war nicht irgendwie schuld daran. Aber das war jetzt nicht so das Happy End. Jetzt gibt's nochmal so ein Happy End und auch irgendwie ganz geil, das ist das Foto der Vertragsunterschrift. Ja, also wie sie es halt wieder inszenieren und der Typ ist einfach cool, muss man einfach sagen.
Ich erkläre mal kurz das Foto, wer es nicht gesehen hat. Man sieht also ihn am Schreibtisch sitzen, während er diesen Vertrag unterschreibt, aber vor dem Vertrag stehen drei Miniaturen von Stanley Cups und an der Hand, mit der er den Stift hält, hat er alle seine Stanley Cup Ringe. Und er guckt auch nicht in die Kamera, sondern guckt so ein bisschen so nachdenklich, ach, ich unterschreibe hier mal. Also so ein bisschen so ein Pseudo-Schnappschuss, was natürlich alles total gestellt war, aber ich fand's mega witzig.
Ja, ich finde immer so, als auch, was man da abseits des Eises von ihm mitbekommen hat, ja irgendwie so ein bisschen so ein, man würde sagen, Filou, ja, also einfach immer Flausen im Kopf, aber jetzt nie, also klar war es auch Blödsinn, viel Blödsinn, was er gemacht hat, aber jetzt nie irgendwie so, also du hast einfach gemerkt, die anderen finden es einfach cool und die anderen finden den Typen einfach cool und wenn man gemerkt hat, wenn er dann mit den anderen Teams eben wieder nach Pittsburgh gekommen ist oder gegen Pittsburgh gespielt hat und dann kommen halt da Crosby, Malkin und Letang in die Kabine und die sind halt wie Brüder einfach, das war schon außergewöhnlich einfach.
Ja, was man letztes Jahr auch gesehen hat, dass dann Mannschaften, ihr wisst ja, es gibt da keinen normalen Handschlag, wenn es kein Playoff-Spiel ist, also kein entscheidendes Playoff-Spiel. Und das war ja ganz oft so, wie die Leute wussten, okay, das ist jetzt zum letzten Mal, dass unser Verein gegen Flurry spielt, sind die ganzen Gegner auf dem Eis geblieben, haben alle die Hand gegeben und sich einfach von ihnen verabschiedet. Das macht man auch nicht für jeden. Ne?
Schöne Geschichte. Ein Spiel nochmal, ein Drittel nochmal, Marc-André Fleury im Tor der Pittsburgh Penguins. Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Danke an Bernd Schwickerath.
Danke dir und danke, dass du das ertragen hast hier mit meiner Stimme und ich sage jetzt heute auch nichts mehr.
Ja, ich gebe dir noch mal ein paar Tipps, ne? Tee trinken, Wasser ist auch gut, vielleicht ein bisschen Honig in den Tee, kein Alkohol, keine Zigaretten, ist ja klar, machst du sowieso nicht. Insofern, bis morgen ist die Stimme wieder da. Ne?
Also natürlich. Ist ja klar.
Und für euch nochmal der Hinweis, wenn ihr nicht die 10 Minuten Eishockey schon abonniert habt, wenn ihr nicht bei Steady seid, dann könnt ihr das machen. Das ist jetzt ein bisschen längere Version dieses Podcasts, der immer an allen Wochentagen zur Mittagspause erscheint. Dienstag bis Freitag sind es dann immer um die 10 Minuten. Ja, zum aktuellen Eishockey-Geschehen, Geschichten aus dem Eishockey, News aus dem Eishockey und unsere Einschätzungen dazu. Steady.de/bisselhockey. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Und es gibt eine Probemitgliedschaft für 30 Tage. Also könnt das Ganze einfach mal 30 Tage testen. Und nicht nur Podcast, sondern
auch ein Text, der immer am Freitag erscheint. Aber natürlich auch auf dem Feed, den ihr gerade hört, passiert noch einiges. Wir haben ja vergangene Woche das Interview gemacht mit Jeff Tomlinson. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, macht es auf jeden Fall. Und diese Woche kommt auch noch was Längeres hier über den freien Feed.
Genau. Es gibt zwei verschiedene Feeds. Wenn ihr die 10 Minuten Eishockey abonniert habt, dann hört ihr das vielleicht jetzt über eben diesen Feed. Der kostet 3 Euro im Monat, jetzt auch nicht so besonders viel ist, aber dann habt ihr fast täglich Eishockey im Ohr. Und der andere Feed läuft natürlich weiter mit den Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes immer am Montagabend und dazu längeren Episoden, Interviews und vielleicht auch mal wieder so ein Roundtablechen wäre ganz schön, glaube ich.
Ja, auch schön. Aber mir fällt übrigens gerade ein, eigentlich war ja die Geschichte mit Tomlinson auch ein Top, ne? Weil er hat ja am Wochenende sein Buch vorgestellt bei Rapperswil gegen Kloten bei seinen beiden alten Teams. Ist er sehr herzlich empfangen worden, hat da quasi ein bisschen was aus dem Buch vorgelesen und hat irgendwie auch Bücher signiert und sowas. Und wenn man die Bilder davon gesehen hat, waren schon alle Beteiligten sehr, sehr glücklich. Also natürlich auch nochmal ein Top.
Ja, es war auch ein sehr schönes Interview. Ich habe es gern gehört. Und natürlich alles Gute in Richtung Jeff Tomlinson. Ich finde das auch cool, wie er es erzählt hat. Und dass er es erzählt hat und wie er es erzählt hat. Danke fürs Zuhören und danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer.
Ich fände es ganz cool, ist mir gerade aufgefallen, wenn du mich in Zukunft einfach in manchen Situationen nicht Christoph, sondern einfach Christas Fetzer nennen würdest, weil also einfach auch einfach so ein sicherer Rückhalt dieses Podcasts,
wie Christas ja, gedacht ist. Ne? Ja. Talked above expected. Ja, so, ich erwarte es von dir echt wenig, ne? Gerade so inhaltlich, also vom Intellekt her. Aber heute, finde ich, hast du nicht schlecht gemacht. Kann man dir auch sagen.
Danke.